Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Hallo, mein Name ist Lennart Loss und ich lese aus meinem Debütroman und andere Formen menschlichen Versagens, der dieses Jahr beim Weißbuchs Verlag in Frankfurt am Main erschienen ist. 14 Stunden nach dem Zwischenfall beim Captain's Dinner drückte Karl Rieder die Türklinke des Hemingway-Restaurants herunter und hielt sich sofort die Nase zu. Der Geruch war noch da. Auf dem goldenen Santino-Teppichboden lagen umgekippte Fichtenholzstühle, ungezählte Porzellanscherben und das, was die Passagiere erbrochen hatten. Unverdautes Langustenfleisch, Süßkartoffeln und Kokosmilchpfützen. 42 Filipinas in hellblauen Dienstmädchenuniformen schrubbten den Teppich, fegten Splitter auf und warfen Essensreste in 120 Liter Müllsäcke. Manche trugen einen Mundschutz, andere hatten sich Toilettenpapier in die Nasenlöcher gestopft. Karl Rieder hob seine rechte Hand. Mit der linken hielt er sich immer noch die Nase zu. Three hours. You have three hours. Then clean. Understand? Clean. Die Filipinas lächelten ihn an, wie sie immer lächelten. Das war Crew-Vorschrift. Heute war ihr 62. Tag auf See und wer 62 Tage durchlächelt, der tut es auch dann noch, wenn es nach Erbrochenem riecht. Im Werbeflyer der MS Condor war das Captain's Dinner als kulinarischer Höhepunkt der Kreuzfahrt beworben worden. Unsere Meisterköche verwöhnen Sie und Ihren Kapitän nach 61 Tagen auf See mit einem 10-Gänge-Menü. Nach der Erlebnisküche im Hemingway sollte es noch eine Varieté-Show geben. Aber so weit war es gestern nicht mehr gekommen. Auf der Kommandobrücke hatte der zweite Offizier die MS Condor aus Versehen, wie er später beteuerte, in die Ausläufer eines Zyklons gesteuert, der über der Ostinsel hinwegfegte. Ihrem nächsten Zielhafen. Das Kreuzfahrtschiff hielt am Sturm dieser Stärke stand. Die Mengen der Passagiere nicht. Genau zwischen dem zweiten und dritten Gang hob sich der Bug plötzlich wie in Zeitlupe in den Nachthimmel. Die Jazzband im Hemingway hörte auf zu spielen. Champagnergläser kippten von Tabletten und 582 Passagiere unterbrachen ihre Gespräche. Für eine Sekunde war es totenstill. Dann traf eine 20 Fuß hohe Welle das Schiff Backbord. Eine Eisfigur, die im Hemingway aufgebaut war, krachte zu Boden und zerschellte. Die nächste Welle traf Steuerbord. Das war der Moment, in dem die ersten Gäste das Langustenfleisch, die Kammmuscheln und den spanischen Weißwein nicht mehr bei sich halten konnten. Ihnen wurde schlecht vom Wellengang. Die Schreie wurden leiser, das Würgen lauter. Das war der Zwischenfall beim Captain's Dinner. Erst gegen 4 Uhr morgens hatte das Schiff wieder ruhiges Fahrwasser erreicht. Jetzt war es 9.43 Uhr. Die meisten Passagiere lagen noch in ihren Betten. Nachdem man sie aus dem Hemingway evakuiert hatte, die Alten mit Rollstühlen, die Jüngeren immer in Begleitung von zwei Matrosen, war die Schiffsärztin, Dr. Johanna Reschke, auf allen Vieren von Kabine zu Kabine gekrochen, weil die MS Condor so stark schwankte und hatte Scopolaminpflaster verteilt, die hemmend auf das Brechzentrum im Gehirn wirken. Rieder hatte ihr geholfen. Am Ende sagte die Ärztin zu ihm, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Aber Rieder wusste, dass der eigentliche Horror erst heute beginnt. Heute gingen die Beschwerdemails auf den Bordserver ein. Karl Rieder war der vierte Offizier an Bord der MS Condor. Er überprüfte täglich die Einsatzbereitschaft der 24 Rettungsboote, erstellte jeden Donnerstag den Reinigungsplan für die neuen Decks und kontrollierte stichprobenartig das Feuerlöschsystem. Auf der Kommandobrücke war er nur in Ausnahmefällen. Dort hielt man ihn für einen besseren Hausmeister. Ihm war das egal. Er war gerne vierter Offizier. Auf den meisten Kreuzfahrtschiffen waren die dritten und vierten Offiziere Filipinos. Der einzige Grund, warum Rieder nicht ausgetauscht wurde, war sein einmaliges Kommunikationstalent, wie es der Human Research Manager der Reederei nannte. Wenn ein Passagier drohte, die Reederei zu verklagen, schickte man Rieder zu ihm. Nach einer Stunde mit Rieder hatte der Passagier vergessen, dass er klagen wollte. Das geschah fast täglich. So ging Rieders Masche. Er klopfte, nicht zu laut, aber bestimmt an die Kabinentür der Klagenden, sein Ausdruck für die Gäste, die mit einem Anwalt drohten. Dann fragte er, so freundlich, dass es ihm selbst übertrieben vorkam, ob er eintreten dürfe. Er durfte. Immer. Die Klagenden hatten Respekt vor ihm, weil er eine glattgebügelte Uniform mit einem goldenen Streifen auf der Schulterklappe trug, 1,92 groß war und höflicher sprach, als sie es erwartet hätten. Während er den Passagieren zuhörte, legte Rieder seine Ellenbogen auf die Knie und faltete die Hände vor dem Mund zusammen. Zwischendurch sagte er, verständlich. Absolut. Natürlich. Er machte sich gerade so klein, dass seine Autorität gewahrt blieb, aber sein Gegenüber ihm gerne anvertraute, warum er die Reederei verklagen wollte. Den meisten Passagieren fehlte der Wille, tatsächlich einen Anwalt einzuschalten und am Ende vor Gericht zu ziehen. Mit ihren Drohungen versuchten sie, ein Gefühl wiederherzustellen, das sie am Anfang der Kreuzfahrt gehabt hatten und das mit jedem Reisetag schwächer wurde. Nach dem Captain's Dinner verschwand es bei vielen ganz. Die Passagiere hatten sich dann an den 5-Sterne-Schick an Bord gewöhnt. Plötzlich schmeckte Kabeljau mit Oliveneis und Fenchelpüree für sie so banal wie ein Bismarck-Hering im Brötchen. Im Hemingway blickten sie sich jetzt um, wenn sie ihren Amaretto-Pudding mit gratinierten Birnen auslöffelten und stellten schockiert fest, die anderen 581 Gäste löffelten den gleichen Amaretto-Pudding aus. Ihr Interesse an der Gourmet-Küche sank unter Null, wie bei Kleinkindern, die nicht mehr mit ihrem Lieblingsspielzeug spielen wollen, wenn alle im Kindergarten das Gleiche haben. Jetzt sah man sie oft auf dem Promenadendeck herumschleichen, wo sie mit ihren Fingernägeln über die Treppengeländer kratzten, um sie zu vergewissern, was sie ohnehin wussten. Die Handläufe waren aus Falschgold. Oder sie blieben in der Ocean View Bar dicht vor den großformatigen Kunstdrucken stehen, die sie vorher für Ölbilder gehalten hatten. Die Passagiere hatten begriffen, dass sie keine Luxusreise gebucht hatten, sondern ein schwimmendes Clubhotel. Rieder nannte das den Kaviar-Schock. Und den konnte auch er nicht mehr rückgängig machen. Aber er konnte verhindern, dass sie ihr Wissen mit den anderen Passagieren teilten. Dafür sah sich Rieder die Kabinen der Klagenden genau an. Hatten sie Bilder von ihren Enkelkindern aufgestellt? Wenn ja, waren die Bilder mit Tesafilm an der Kabinenwand befestigt oder standen sie gerahmt auf dem Nachttisch? Rauch sie nach Parfüm, Aqua di Parma, Aigner, Bulgari? Lagen Tablettenschachteln herum, Cortison, Blutdrucksenker oder Heber, Prednisolon, Beta-Blocker, ACE-Hemmer? Im Kopf fertigte Rieder ein Persönlichkeitsprofil aus den Komponenten Familie, Körperpflege und Krankheitsgeschichte an, das er mit der Wortwahl und Körperhaltung der Klagenden abglich. Dann stellte er eine einzige Frage, exakt zugeschnitten, auf sein Gegenüber. Ein Fallbeispiel. Margret Köhler war über 60 und reiste allein. Sie benutzte ein Parfüm mit männlicher Duftnote, Amber, und auf ihrer Kommode lang Johanniskraut-Teebeutel. Rieder fragte Margret, ob er kurz vor die Tür gehen könne. Draußen spuckte er auf seine Fingerspitzen und befeuchtete seine Augenränder. Dann ging er zurück in die Kabine. Meine Frau ist vor kurzem gestorben, sagte er und ließ sich von Margret deren eigene Trauergeschichte erzählen. Nach nur wenigen Minuten wusste Rieder so viel über das Leben von Manfred Köhler, Klammer auf, 21. September 1942 bis 9. August 2017, Klammer zu, dass er einen Nachruf hätte schreiben können. Über Manfreds Biografie hatte Rieder auch die von Margret kennengelernt. Sie saß nun vor ihm, starrte auf den dunkelbraunen Laminettboden, räusperte sich und sagte, wie war denn das mit ihrer Frau? Sie hatte begriffen, dass sie nichts über Rieder wusste und er alles über sie. Bevor es ihr peinlich wurde, was sie ihm anvertraut hatte, sagte Rieder den einen Satz zu ihr, den er zu allen Klagenden sagte. Wollen wir in der Bordküche nicht ein Gläschen Linie-Aquavit trinken? Die Bordküche war Crew-only, ein Ort, den die Passagiere nicht betreten durften. Die Klagenden fühlten sich geschmeichelt und sagten ausnahmslos, gerne, auch Margret. Rieder reichte ihr das versprochene Glas Linie-Aquavit und schmierte 2 Räucherlachsbrötchen. Und als Margret und Rieder aufgegessen hatten, hatte Margret das Gefühl, dass sie nicht die Reederei verklagen würde, sondern Karl Rieder persönlich. Und das wollte sie auf gar keinen Fall. Nach dem Zwischenfall beim gestrigen Captain's Dinner würde Rieder heute kiloweise Räucherlachsbrötchen essen müssen. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass die Filipinos an Bord noch mehr litten als er selbst. Dann klatschte er in die Hände, brüllte, "Now 2 hours in 50 minutes!" Wieder lächelten ihn die Frauen an. Bevor er an die erste Kabinentür klopfte, nicht zu fest, aber bestimmt, ging Rieder noch in die Bordküche, schnitt schon mal Brötchen auf und nahm selbst einen Schluck Linie-Aquavit aus der Flasche.